Eigentlich, seit wir da sind heute Morgen, findet ja Beziehung statt. Also wenn man da sieht, alle kommen rein und fangen miteinander an zu schwätzen und nachher können wir einander von der Ferien erzählen und alle wollen gar nicht mehr aufhören. Also nachher bei der Kaffeebar hat man zum Glück noch ein bisschen Zeit, um weiter zu schwätzen miteinander. Und dann hören wir da vorne ganz verschiedene Erlebnisse, Beziehungen, die stattfinden. Mit dem ornithologischen Verein und beim Augenoptiker und so weiter. Und ich bin ganz sicher, schon bevor ihr da hingekommen seid heute Morgen, hat es auch schon Beziehungen stattgefunden. Wenn man aufsteht und jemandem guten Morgen sagt oder wenn das man sieht von der Familie. Gestern hat Beziehung stattgefunden. Eigentlich das ganze Leben ist voll von Beziehungen. Und wenn du jetzt gerade an den heutigen Morgen denkst, vielleicht oder an die letzten Tage, dann wird wahrscheinlich schnell klar, manchmal gelingen Beziehungen gut und manchmal gibt es auch schwierige Situationen. Und ich glaube, es ist ganz interessant, die Bibel gibt uns mega viel Hinweise, wie wir Beziehungen können und sollen gestalten, dass sie möglichst voller Frieden sind, möglichst gute, versöhnte, positive, ermutigende Beziehungen. Und ich finde es mega wichtig, dass wir jetzt auch miteinander ein Stück weit unterwegs sein können. Nächsten eineinhalb Monate mit dem Thema Beziehungen und wie Gott auch Beziehungen will erfrischen. Und gerade bei Beziehungen finde ich es spannend, vieles, was wir Menschen verbocken, schlecht machen, vielleicht unzulänglich sind, was mit Beziehungen zu tun haben, Gott will da Erneuerung hineinschenken und Erfrischung. Ich weiss nicht, welche Beziehung die jetzt als erstes in den Sinn kommen, in der Familie, vielleicht Ehebeziehung, mit Eltern, mit Geschwistern, Beziehungen in der Gemeinde, in Arbeitsteams, miteinander. Ich meine, als Team können wir ein Zeugnis sein, als Team kann man aber auch Spannungen haben miteinander. Beziehungen in der Freizeit, Arbeit, Kollegen, Freunde. Das Ziel dieser Serie ist wirklich, dass wir einfach so mal gesamthaft den Begriff der Beziehung können uns anschauen können. Und mein Wunsch ist, dass wir gestärkt sein können in positiv ermutigenden Beziehungen. Dort, wo wir unterwegs sind. Es gibt natürlich die Beziehungen, die uns näher sind, wo wir nähere Beziehungen haben, die Beziehungen, die ein bisschen weiter weg sind. Aber mein Wunsch ist, dass wir von Gott auch unsere Beziehungen erfrischen lassen. Es gibt auch so schnell, dass Beziehungen irgendwo eingefahren sind, gerade die wir uns vielleicht nicht wünschen, und Gott will da Erfrischung hineinschenken. Und es ist ja ganz spannend, wenn wir schauen in der Bibel, Jesus ist mal gefragt worden, du Jesus, sag mal, was ist eigentlich das Wichtigste, das grösste Gebot von allen? Und es geht eigentlich nur um Beziehungen. Jesus hat dann aus dem Alten Testament zitiert und hat gesagt, das Allerwichtigste ist deine Beziehung zu Gott. Dass es eine liebevolle Beziehung ist. Lieb Gott, dein Herr, mit dem ganzen Herz, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Also eigentlich eine Beziehung, Jesus sagt nichts anderes als die Beziehung, die schon im Alten Testament steht, zwischen dem Mensch und Gott. Das ist die wichtigste Beziehung. Und es gibt noch eine zweite, die ganz so wichtig ist, und das ist die von dir zu deinem Nächsten. Der Nächste, der Mensch, der uns am Nächsten steht. Oft sind das Leute, die wir viel mit ihnen zu tun haben, zum Beispiel aus der Familie. Manchmal, wenn wir am Arbeiten sind, ist der Nächste einfach der, der dort uns gegenüber sind. Also Jesus wünscht sich nichts mehr als gute, gelingende, liebevolle, versöhnte Beziehungen. Und darum lohnt es sich ja umso mehr, dass wir uns auch darüber Gedanken machen, was für Beziehungen wünscht uns Jesus, wie können wir mit Beziehungen umgehen, dass sie möglichst positiv und harmonisch sind. Und ist mir klar, jetzt in so kurzer Zeit, eineinhalb Monate, ein paar Gottesdienste, kann man nicht alles sagen, was mit Beziehung zu tun hat, was die Bibel uns darüber sagt. Ich habe darum auch noch eine Buchempfehlung mitgenommen. Wir haben jetzt gerade auch für diese Serie zwei, drei Ideen aus dem Buch rausgenommen. Das heisst, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und hat so Igel da drauf, die ein bisschen stachelig sind. Und ich freue mich, dass wir alle ganz normal und gleich auch alle ein bisschen abnormal sind. Es lohnt sich auch mal reinzuschauen. Zwei, drei Sachen, von dem, die ich gelesen habe in dem Buch, bringe ich heute auch gerade rein. Ich habe auch noch andere Bücher, die gerade heute dazu passen. Hinten liegt ein so ein Exemplar zum Kaufen. Vielleicht können wir noch mehr dann, organisieren. Das lege ich an, um auch mal reinschauen. Wenn dich das Thema Beziehung beschäftigt, dann lohnt es sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr, da drin zu investieren, als einfach die paar Sündig, wo wir miteinander unterwegs sind. Aber auch da, ich will dich ermutigen, das mitzunehmen für deine Beziehungen, wo ja, dich anspricht, wo du unterwegs bist. Und jetzt legen wir heute gerade voll los. Wir reden da nicht lange um den heißen Brei rundherum. Und zwar heute geht es um das Thema Konflikt. Es ist eigentlich ein bisschen ein schwieriges Thema, denkt man, aber es ist auch etwas mega Gegenwärtiges, weil jede Beziehung, jeder kennt Beziehungen, wo Konflikte kommen. Und es ist auch etwas ganz Normales. Aber obwohl die Bibel sehr viel darüber sagt, wie wir mit Konflikten umgehen können, ist auch klar, oder möchte ich ganz am Anfang vorne anstellen, dass echt der Wunsch von Gott nie war, ist, dass wir konfliktbeladene Beziehungen haben. Und obwohl die Bibel ganz viel zu Konflikt sagt, ist echt der Wunsch von Gott, dass wir versöhnte Beziehungen haben. Schon die Beziehung zu Gott, zum Beispiel im Römer steht, übrigens da der Paulus sehr auf den Punkt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Gott, Jesus wünscht sich, dass wir eine friedenvolle Beziehung haben zu ihm. Aber auch unter Menschen. Gott hat uns ganz grundsätzlich zum Frieden berufen. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Und wir sollen uns ja auch darum bemühen, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das kommt sogar klar auf den Punkt, wenn es heisst, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. So hat Jesus gesagt in der Bergpredigt. Wir sollen Friedensstifter sein. Also wir sollen uns bemühen um friedenvolle Beziehungen. Oder wenn wir noch weitergehen, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Das bringt so also alles zusammen auf den Punkt. Gott wünscht sich, dass wir untereinander, unter Brüdern und Schwestern, zwischenmenschlich, aber auch mit Gott Beziehungen haben, die von Frieden geprägt sind. Liebevolle Beziehungen. Das ist echt der Wunsch und das Ziel, das Gott hat. Und dort, wo Konflikte das erste Mal vorgekommen sind in der Bibel, das ist mit dem Sündenfall. Oder? Eigentlich ist es nicht der Wunsch und der Plan von Gott, dass man Konflikte hat. Und trotzdem, jeder von uns kennt Konfliktsituationen. Und ich glaube, es zeugt von Stärke, wenn man mit Konflikten gut umgehen kann. Und die Bibel ist da noch recht offen und ehrlich, und ich finde sie recht cool, weil sie sagt nicht, hey, alle, die irgendwie an Jesus glauben oder sich Christen nennen oder so, da gibt es keine Konflikte mehr und es ist immer alles nur Frieden und so weiter. Sondern die Bibel ist ganz ehrlich und sagt, hey, Konflikte gibt es seit dem Sündenfall. Wir sind Menschen, wir haben Konflikte. Wir können das jetzt noch ein bisschen aufrollen, woher das kommt und was alles dahinter steht. Aber ich glaube, ich muss das nicht lange beweisen. Ich glaube, jedem von uns ist bewusst, dass man Konflikte haben in unseren Beziehungen. Man könnte jetzt mal eine Umfrage machen, wer hat noch nie im Leben einen Konflikt gehabt? Und da würde ja niemand aufstrecken. Ist völlig logisch. Ich meine, es gibt einen kleinen Konflikt, irgendwie an der Kasse, wenn man falsch Wechselgeld hat und dann da kann sagen, ja, da passt mir nicht. Oder die grossen Konflikte. Es gibt Leute, die jahrelang nicht mit den Eltern reden können wegen Konflikten. Es gibt die lauten Konflikte, wo man sich anschreit, die leisigen Konflikte, wenn man nur noch sich anschwickt. Es gibt ganz verschiedene Konflikte. Und vielleicht kommt dir jetzt auch gerade ein so ein Konflikt in den Sinn, wo du merkst, an dem Punkt will ich einen Schritt vorwärts kommen. Da muss frischer Wind reinkommen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die gut mit Konflikten umgehen kann. Gerade auch untereinander, aber auch bei unseren Nächsten, die in unseren Familien. Es zeugt von Stärke, wenn wir gut mit Konflikten umgehen können. Und es ist ganz lässig, was Jesus dazu gesagt hat. Eigentlich auch recht einfach. Und wenn wir miteinander in einen so einen Bibelvers eintauchen und einfach, dass Jesus uns auch heute kann zeigen, wo wir einen Schritt vorwärts gehen sollen, für das werde ich jetzt auch beten. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort, für die Bibel, die wir haben, und danke, dass du so ehrlich bist und uns beschreibst, dass Konflikte zum Leben als, ja, als irdischer Mensch dazugehören. Und danke, Jesus, dass du uns da auch an der Hand nimmst und uns ganz klar zeigst, wie dass wir vorwärts gehen können, miteinander gerade in Konflikte hinein. Dass wir sie bewältigen können und dass sie sogar ja, konstruktiv werden können, in dem Sinn, dass wir einander wieder versöhnen können und sogar noch näher kommen können, wenn wir wieder zueinander finden. Danke, Jesus, für das, was du uns hier zeigen willst. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen offen machst für den nächsten Schritt, den du siehst und willst, dass wir gehen. Amen. Der Vers, den wir miteinander lesen, steht in Matthäus 18, 15. Und ich finde es noch cool, wenn man über Konflikt redet, so das 0815-Vorgehen von uns Menschen ist oft, dass wir versuchen, einfach den Konflikt zu gewinnen oder eben uns daraus herauszustellen, dem aus dem Weg gehen oder so. Und Jesus zeigt uns einen anderen Weg. Jesus zeigt uns nicht den 0815-Weg, sondern er zeigt uns den 1815-Weg, quasi den Matthäus 18, 15-Weg. Das kann man sich so noch gut ein bisschen einprägen. Und es lohnt sich, einfach den einen Vers sich im Kopf zu haben. Ich habe es da vorne notiert, es ist ein bisschen auseinandergezogen. Wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. hörte auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das steht eben in Matthäus 18, 15. Nicht 0815, sondern 18, 15. Das ist so ein Vers, da kann man sich gut mindestens von der Stelle her einprägen. Und da redet Jesus darüber, wenn der andere Brüder oder Schwester uns sündigt. Und oft ist bei Konflikten ja so, dass ich verletzt bin wegen etwas und denke, der andere hat da etwas verbockt. Da hat der andere etwas falsch gemacht, oder? Und genau in dem Moment sagt Jesus, mach so, wie es da steht. Das Spannende ist, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, merkt man, dass das auch mega gut funktioniert, wenn jetzt nicht in erster Linie, sagen wir mal, Sünde im Spiel ist. Es können ja auch Konflikte entstehen, einfach weil man sich falsch versteht oder weil man unterschiedliche Ansichten hat. Da muss nicht immer gerade irgendwie Sünde oder Schuld im Spiel sein. Oft denken wir, der andere ist jetzt ein bisschen schuldig geworden, oder? Aber manchmal gibt es auch andere Konflikte und auch bei denen funktioniert das sehr gut, quasi das Vorgehen, wo da Jesus in einem Satz sagt. Und es sind 5 Schritte, die da rauskommen und diese 5 Schritte möchte ich heute Morgen miteinander anschauen. Und es startet mit dem 2. Schritt. Wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt. Der 2. Schritt ist, dass wir einfach offen und ehrlich dürfen dazu verstehen, dass es Konflikte gibt. Das ist kein Problem, jeder Mensch hat sie ja. Und das dürfen wir zugeben. Und gerade auch unter Christen, manchmal haben die Leute das Gefühl, unter Christen gäbe es ja keine Konflikte mehr und so. Und das ist ja überhaupt nicht so. Es ist noch spannend. Sie haben mal versucht zusammenzuzählen, das habe ich da eben in dem Buch gelesen, dass etwa von den christlichen Kirchen 33'000 Denominationen gibt. Und praktisch alle von diesen christlichen Kirchen oder Gruppierungen, die haben sich von den anderen Kirchen abgespalten. Also sind eigentlich aus Konflikten entstanden. Ehrlich gesagt tut es meinem Herz manchmal weh, wenn ich daran denke, dass Christen so viel miteinander streiten und 33'000 Denominationen gründen. Ein Beispiel von Amerika, da hat es eine Kirche gegeben, die haben sich genannt Kirche Gottes. Oder das, wir sind jetzt die richtige Kirche Gottes. Und dann haben sie offensichtlich Konflikt gehabt und es hat eine Abspaltung gegeben und die Abspaltung hat sich dann genannt wahre Kirche Gottes. Kurz darauf hat es eine Abspaltung gegeben und die Kirche hat sich dann genannt einzig wahre Kirche Gottes. Also erster Punkt oder zweiter Schritt, wir dürfen offen zu unseren Konflikten stehen, das gibt es, das gehört zu unserem menschlichen Sein dazu und es ist glaube ich auch manchmal trotzdem nicht so einfach, weil sobald dass man sagt, ja doch, da ist ein Konflikt, dann braucht es etwas, oder? Es ist emotional, es braucht Energie. Und manchmal, wenn man lieber nicht dazu stehen, wenn man lieber einfach denkt, ja, in ein paar Wochen kommt es dann schon wieder gut. Man wartet mal, schlafen ein paar Mal drüber, irgendwann regelt sich alles vielleicht von allein. Aber der erste Schritt, wo Jesus da sagt, oder der zweite Schritt, ja, anerkennen, es kann Konfliktsituationen geben. Der dritte Schritt, so wie es dann weiter heisst, wir sollen dann aufeinander zugehen. Ich möchte das nennen, cool den ersten Schritt zu machen. Also Jesus fordert uns eigentlich auf, dass wir aktiv werden. Und das ist noch schwierig, oder? Lieber sind wir passiv und warten, bis der andere irgendetwas macht. Aber Jesus sagt, geh zu ihm. Das ist etwas sehr Aktives und nicht etwas Einfaches. Es ist eigentlich der schwierige Weg, scheint es uns im Moment. Aber es ist der bessere Weg. Und Jesus sagt, geh hin, bleib nicht einfach schmollend sitzen und warte, bis der andere von allein alles merkt. Vielleicht haben wir ja auch Angst, dass wir kein richtiges Wort finden oder wir wissen nicht, wie es rauskommt. Aber trotzdem, Jesus schickt uns hin. Und es ist noch interessant, das ist jetzt da in dem Abschnitt, wo Jesus sagt, wenn du das Gefühl hast, der andere Bruder, die andere Schwester ist an dir schuldig geworden. Also quasi, wenn man das so nennen will, wie wenn wir ein Stück weit Opfer sind. Wie wenn wir das Gefühl haben, an uns ist Unrecht geschehen. Aber Jesus kennt auch die andere Seite. An einer anderen Stelle, auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, da sagt Jesus, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, also quasi wenn einer hingeht und da Gottesdienst feiert im Tempel und seine Gabe bringt, aber wenn man sich dort erinnert, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, oh, stimmt, mit dem anderen habe ich etwas angetan, der hat etwas gegen mich. So lass deine Gabe dort vor dem Altar, und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder. Oh, ich habe einem anderen etwas angetan. Ja, dann muss ich aber zuerst zu ihm und das in Ordnung bringen. Also da sagt Jesus, auch wenn du selber schuldig geworden bist am anderen, auch dann gang hin, lass alles stehen und liegen und geh hin und versöhne dich zuerst mit dem anderen. Und dann komm und bringe deine Gabe dar. Also das hat oberste Priorität, dass wir zueinander hingehen. Es ist noch spannend, Jesus schickt auch beide hin. Der, der sich schuldig fühlt, dass er am anderen etwas gemacht hat. Und der, der denkt, der andere hat an unsere Schuld begangen. Jesus schickt hin und sagt, geht aufeinander zu und redet miteinander. Du nicht warten, bis der andere kommt. Es ist immer einfacher. Ja, der andere hat gemacht, er muss kommen, er muss machen. Aber Jesus schickt uns. Jesus sagt, wir sollen aktiv sein. Jesus sagt ja, wir sollen Friedensstifter sein. Vielleicht denkst du jetzt auch, okay, aber wenn ich so richtig verrückt bin, dann gehe ich vielleicht gescheiter nicht auf den anderen zu, weil dann kommt es vielleicht nicht so gut raus. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo jemand auf dich zukommt. Und das stimmt. Das stimmt. Für mich ist es so ein Bild vom Rauchmelder, das ich noch lässig finde. Das hat auch der Autor von dem Buch ein gutes Bild dafür geschrieben. Wenn wir wütig sind, wenn unsere Emotionen kommen, ist es so wie der Rauchmelder, der anfängt zu piepsen und sagt, hey, irgendwo ist da etwas nicht in Ordnung, irgendwo brennt es. Und dann muss man dem nachgehen, dann muss man sich mal darüber Gedanken machen, woher kommt das eigentlich, wieso bin ich wütig? Und vielleicht kann man zuerst die eigenen Emotionen, den Brand löschen gehen. Was nicht gut ist, ist, wenn der Rauchmelder immer läutet, oder wenn es immer nur piepset und einer immer nur verrückt und wütig ist und das immer zum Vorschein kommt, dann ist es nicht gut. Aber wenn man mal wütig ist über eine Situation, über einen Konflikt, ich glaube, das gehört zu uns Menschen dazu und kann wie auch zeigen, hey, da ist etwas nicht in Ordnung, geh dem nach. Das dürfen wir ernst nehmen. Ein Buch, das ich auch hinten angelegt habe, zum Innenschnuppern, das heisst Eiger, das wird ein Berg, mit einem Berg wird das beschrieben, es geht um schwierige Gespräche da drin. Und das ist noch spannend, dort wird auch erwähnt, gerade schwierige, unsere Gefühle, die wir haben, Ärger, Zorn, das kommt meistens gar nicht mal unbedingt direkt von dem, was passiert ist, sondern von unserer Interpretation davon. Das ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber vielleicht hilft am einen oder anderen der Gedankengang, wenn etwas passiert ist, dann tue ich es interpretieren. Der und der hat das mir Böses gemacht. Vielleicht hat er aber ganz andere Absichten gegeben. Also meine Wut, mein Ärger, der kommt echt von meiner Interpretation. Und dann ist es wichtig, dass ich mir überlege, was ist mit dem? Die Bibel sagt das ganz genau gleich, immer wieder. Das kommt noch häufig vor, es ist noch ganz spannend. Wir sollen uns zuerst wirklich abkühlen. Der Jähzornige begeht Narrheit und der Ränkeschmied wird gehasst. Also wichtig ist, dass wir zuerst ein bisschen Cooldown machen. In einer wissenschaftlichen Studie hat man Kinder befragt, was sie am liebsten an ihrer Mutter würden ändern würden, wenn sie das könnten. Und es ist ganz interessant, was rausgekommen ist. Die erste Antwort, die rausgekommen ist, und das haben 98% von allen Kindern gesagt, also auch fast alle. Und interessant ist, dass das ist 50 Mal mehr vorgekommen, diese Antwort, als alle anderen Antworten zusammen. Das war, dass sie gesagt haben, ich wünsche mir, meine Mutter würde mich nicht so oft anschreien. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns zuerst abkühlen, dass Mütter, als Väter, als Menschen, die in Beziehungen hineinstehen, nicht, dass man einander anschreit, sondern so zuerst einfach mit unseren Emotionen, dass man mit denen darüber redet. Und ein Mythos, den ich da auch gerade aufräumen damit, das ist so ein bisschen in den 50er, 60er, 70er Jahren populär gewesen, dass man gedacht hat, man muss der Emotion vom Ärger und vom Zorn, muss man wie Luft lassen und die rauslassen, dass die rausgehen und die irgendwo rauslassen. Und es ist bis heute eigentlich wissenschaftlich absolut sicher wieder leid, dass das nichts nützt, sondern im Gegenteil. Und eigentlich ist es ganz logisch, wenn man mit Emotionen über Emotionen redet, dann kommt man bei keiner anderen auf die Idee, dass sich das könnte wie anstauen und irgendwann dann explodiert. Zum Beispiel Freude. Sagen, ja, ich habe mich das Leben lang nie gefreut bis jetzt, ich habe es nie rausgelassen. Und sie haben so viel Witz erzählt in meinem Leben und ich habe nie gelacht. Und jetzt platzt es dann gerade und alle Freude kommt raus, Achtung! Oder irgendwie Dankbarkeit. Ich bin nie dankbar gewesen meinen Eltern gegenüber und staut sich an und Achtung, es kommt jetzt über alle drüber. Eigentlich, dass so eine Energie sich anstaut und plötzlich rauskommt, ist echt nicht logisch. Und sie haben wissenschaftliche Studien gemacht über andere Studien, die sich mit dem beschäftigen. Und interessanterweise ist absolut keine Studie zum Schluss gekommen, dass das etwas bringt, dass man seine Wut rauslassen sollte. Sondern zum Schluss war dann, sowohl die Beobachtung als auch die aktive Beteiligung an aggressivem Verhalten führt zu mehr, nicht weniger Wut und Aggression. Also mit anderen Worten, wenn ich mir Wut freien Lauf gebe und darüber nachdenke und das richtig rauslasse und mich damit befasst, dann tut sich das innen noch anregen, dass es noch mehr wird. Und es ist ja logisch, es wird kein Konflikt gelöst, oder? Das Problem wird nie damit gelöst. In dem Sinn kann sogar nur Dummes damit passieren. Wir haben vorher gelesen da vom Jähzornigen. Also wenn man zornig ist, tut man eher die Sachen noch verschlimmern als verbessern. Die Situation ist fast nicht vorstellbar. Zum Beispiel, wenn du mit dem Auto am Fahren bist und einer schneidet den Weg ab, dann schreist du raus, ja du, und dann ein paar Wörter, die ich jetzt da nicht sage. Und dann stell dir vor, der andere wird schieben, aber oh, danke vielmals. Danke, hast du mich aufmerksam gemacht. Ich möchte etwas daraus lernen, es tut mir so leid. Und danke, so deutlich hast du mir das gesagt. Wie sollen wir denn damit umgehen? Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir ganz bewusst damit umgehen, mit unseren Emotionen und denen den richtigen Raum geben. Also was empfohlen wird, was auch die Bibel dann sagt, es sind so zwei Schritte, die wir gehen können. Das erste ist, sich mal zu überlegen, wieso bin ich echt verrückt worden? Oft stehen ja andere Sachen dahinter, nicht in erster Linie die andere Person, sondern dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle. Dass ich verletzt bin, weil ich das Gefühl habe, der andere traut mir nichts zu. Dass ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz. Oder dass ich Angst habe, in etwas zu dienen. Und das lohnt sich da mal, sich Gedanken darüber zu machen. Woher kommt das eigentlich? Wieso Leute meinen Rauchmelder? Wo brennt es? Und dann als zweiter Schritt, was will ich eigentlich erreichen? Ich wünsche mir, dass der andere mich mehr wertschätzt oder so. Dass wir uns überlegen, wo kommt das Ganze her? Dass wir uns vielleicht auch einen Ort suchen, wo wir darüber nachdenken können. Die einen müssen einen Spaziergang machen. Andere müssen vielleicht eine Stunde Auto fahren. Wobei, vielleicht ist das auch nicht so gut, wenn man so richtig zornig ist. Oder ich zum Beispiel, ich kann mich sehr gut einfach mal ein bisschen abkühlen unter einer warmen Dusche. Vielleicht hast du auch andere Orte, aber es ist wichtig, dass wir wie mal runterfahren und darüber anfangen nachzudenken, was ist eigentlich los. Und ja, so wie es auch die Bibel eigentlich sehr deutlich sagt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Achtung! Man macht Sachen, wenn man zornig ist, die nicht gut sind. Sondern legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Vor Gott abbringen, darüber beten. Sagen, Gott, es macht mich so verrückt. Und dann das Herz ausschütten bei Gott. Wieso bin ich so verrückt? Hilf mir herauszufinden, was könnte der Grund sein. Nächster Schritt. Also wir sollen miteinander, wir sollen zum anderen hingehen. Dann der nächste Schritt, wo da in dem Vers, wo uns Jesus sagt, und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Unter vier Augen, ich habe das da bewusst rausgenommen, unter vier Augen. Das ist noch ein wichtiger Hinweis. Ich meine, viel einfacher ist doch, statt dass wir unter vier Augen mit dem reden gehen, wo wir einen Konflikt haben, dass wir mit anderen darüber reden. Der hat mich so verrückt gemacht. Oder wenn man im Team eine Sitzung hat, und nachher sagen, du, aber gell, der hat schon ein bisschen viel geschwätzt die ganze Zeit in dieser Sitzung. Der müsste sich mal ein bisschen zusammennehmen, oder? Das kann ja manchmal auch ganz fromm tönen, oder? Im Gebetskreis. Du, können wir bitte für den aus meinem Team beten? Der schwätzt immer so viel. Das ist wirklich unerträglich. Der gibt sich gar keine Mühe. Weißt du, wir müssen mal für ihn beten miteinander. Das kann ja ganz fromm tönen, oder? Aber Jesus sagt nicht, geht zu den anderen hin und erzählt alles Mögliche darüber. Sondern Jesus sagt, geht zu dem und redet unter vier Augen miteinander. Tönt einfach, aber ist oft gar nicht so einfach. Die Bibel zeigt auch, wie das ganz praktisch aussehen kann. In Philippi haben da zwei Frauen Streit miteinander gehabt. Die eine hat geheißen Evodia und die andere Syntyche. Man weiß nicht, über was sie gestritten haben. Vielleicht wer den komischen Vornamen hat. Und der Paulus schreibt ihnen dann, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen. Also hey, ihr habt da Krach miteinander, jetzt du und du, geht ihr miteinander zusammen und tünt eure Unstimmigkeiten miteinander beilegen. Ganz spannend, der Paulus tut sie nicht tadeln oder kritisch sagen, ihr seid so schlecht, wie ihr Streit miteinander habt. Sondern er sagt, hört, bringt sie in Ordnung und tünt euch dann wieder ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Ihr beide gehört ja am Herr. Also echt, das ist sogar Ehre. Ihr seid Christ, ihr gehört am Herr. Ihr habt mit mir zusammen in die Evangelisation, die entschreibt ihr dann noch. Und darum, wenn ihr Streit habt, kommt zusammen und tünt es miteinander bereinigen. Und ganz spannend, was da noch steht. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Also offensichtlich ist es, denen zwei haben die so einen Konflikt gehabt, dass es für sie schwierig war, zum miteinander das zu bereden. Und haben da den Paulus aber einen Weg fertig in Philippi und sagt, hey du, geh ihnen helfen, dass sie miteinander das zusammen bereden können. Also Paulus sagt nicht, gehen ihr beide zu dem hin und dort eurem Ärger Luft verschaffen über die andere Person, sondern er sagt, die Person hilft, dass ihr miteinander zusammenkommen könnt, um zusammen zu reden. Und wenn wir Konflikte haben, die schwierig sind, vielleicht kennen die ja solche Konflikte, wo man nicht mehr zusammen reden kann, wo man nicht zusammenfindet, wo man es vielleicht probiert haben. Da kann es sinnvoll sein, dass man einen treuen Weggefährten sucht, der uns hilft, zum Zusammenkommen. Oder? Das ist auch gerade, wenn man, sage jetzt mal, so etwas in eine Seelsorge hineinbringt und so, ist immer das Ziel, dass man dann unterstützen kann, um wieder zusammenzukommen und zusammen miteinander reden. auf Augenhöhe, unter vier Augen. Also das ist das Ziel, dass wir miteinander reden. Nicht mit jemand anderem über den anderen, sondern miteinander zusammen, vielleicht mit einem Gehilfe, wenn es nötig ist, über das, was passiert ist. Es gibt eine grosse Ausnahme, wenn wirklich irgendwie Gewalt im Spiel ist oder Missbrauch oder so, dann muss man nicht lange probieren, unter vier Augen miteinander reden, sondern dann ist es wichtig, dass man auch gerade eine Fachstelle herbeizieht. Dann geht es auch darum, dass man sich selber schützt. Aber sonst immer miteinander das Gespräch unter vier Augen suchen. Der fünfte Schritt, und stelle ihn zur Rede. Dass man miteinander kommuniziert und Sachen anspricht. Das ist so ein bisschen ein Schweizer Mythos, dass man sollte, Sachen möglichst so indirekt kommunizieren. Zum Beispiel nach so einer Sitzung, wo man miteinander eben, wo einer viel zu viel geschwätzt hat, dass man sagt, oh, gell, heute haben wir ein schwieriges Gespräch gehabt, der Sitzung. Was meinst du dazu? Statt dass man es direkt sagt, sorry, du hast heute ein bisschen zu viel geschwätzt, können wir darüber reden. Oder wenn man irgendwie plötzlich die einen neuen riesigen Fernseher in der Stube steht und du hast gar nichts von dem mitbekommen, statt dass man sagt, ah, interessant, dass wir plötzlich so einen grossen Fernseher haben. Gescheiter, man sagt, hast du mich in die Entscheidung überhaupt noch mit einbezogen? Können wir da ins Gespräch kommen miteinander? Das hat mich verletzt. Ich will auch mitreden über unsere Ausgaben. Also direkt miteinander reden. Das hilft zum Konflikt lösen. So indirekte Kommunikation und der andere muss dann schon irgendwie selber drauf kommen. Das funktioniert sehr, sehr selten. Also darum, wenn Jesus da sagt, stell ihn zur Rede, meint das, dass man wirklich direkt miteinander kommuniziert. Aber manchmal kommt es einem vor, als wäre es ein grosser Berg. Richtig schwierig, das ist nicht etwas Einfaches. Aber die Bibel gibt ja klare Hinweise, wie das klingen kann. Man sollte jemanden zur Rede stellen, klar kommunizieren. Liebevoll, so wie es mir selber auch gerne hören würde. Mit dem Ziel, dass man zusammenkommen kann. Wenn ich da von Berg rede, vielleicht den praktischen Hinweis, wie das gehen kann. So ein Gespräch, zuerst, dass man B, wie Berg eben, dass man zuerst seine Beobachtung erzählt. Du, das und das ist passiert, so habe ich es wahrgenommen. Dass man dann erklärt, wie es einem selber verletzt hat oder was es mit einem macht. Es gibt mir das Gefühl, dass ich nicht so viel wert bin. Es gibt mir das Gefühl, dass du mir nichts zutraust. Das Dritte, dass man dann auch eine Reaktion erwartet. Also vielleicht auch zurückfragen, hey, wieso ist das passiert? Wie war das? Dass man mal anhört. Das Anhören gehört auch dazu. Wie ist das so dazu gekommen? Und dann das Vierte, dass man genau formuliert, was man will. Genaue Bitte. Ich wünschte mir, dass wir in Zukunft so Entscheidungen miteinander besprechen, bevor du den riesen Fernseher gehst, einkaufen oder was auch immer. Aber dass man sagt, was man will. Das Ziel soll immer sein, dass man zusammenfindet und nicht, dass man einfach den anderen irgendwie runterputzt. Dass man den Kampf gewinnt oder den Konflikt gewinnt. Sondern das Ziel ist, dass man die Beziehung gewinnt. In den Sprüchen tut es Salomo uns eigentlich sehr deutlich sagen, der Gottesfürchtige denkt, bevor er redet. Lass mal überlegen, was will ich überhaupt sagen? Was ist mein Ziel? Der Gottlose aber platzt mit kränkenden Worten heraus. Oder auch in den Sprüchen 18,13, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Also auch mal eine Reaktion erwarten, die andere Seite zu hören. Wir könnten Ihnen ganz viel sagen über solche Gespräche. Wer das will vertiefen will, das Buch Eiger, das ich dort hinterher gelegt habe, das hat ganz viele biblische Hilfestellungen zu so, sage ich jetzt mal, schwierigen Gesprächen, wenn es nicht einfache sind. Wir kommen zum ersten Schritt. Das ist der Schluss von dem Satz, den Jesus da gesagt hat. Aber ich finde es wichtig, dass das der erste Schritt ist. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Und das muss von Anfang an das Ziel sein, dass wir uns miteinander wieder versöhnen, dass wir Beziehung gewinnen und nicht den Konflikt, dass wir die Beziehung wiederherstellen, dass wir wieder Frieden haben miteinander, dass wir einen Schritt weiterkommen, dass wir uns nicht nur irgendwie als Opfer sehen und warten, bis der andere kommt oder wir ziehen uns ganz zurück, sondern dass wir aktiv darauf hinschaffen, dass Beziehungen wiederhergestellt werden können. Das ist mein grösster Wunsch auch für uns als Gemeinde, wenn wir unsere Konflikte haben miteinander. Ja, das gehört dazu. Wir sind nicht heiliger als jede andere Kirche gemeint. Aber wir sollen mit dem umgehen. Wir sollen Konflikte austragen, in dem Sinn, dass wir uns einander wieder gewinnen wollen. Dass wir einen gemeinsamen Weg finden und uns miteinander versöhnen wollen. Dass wir das lernen miteinander. Das ist mein Wunsch, dass wir eine Gemeinde sind mit Beziehungen, wo die Konfrontation eingehen und darum auf einen guten Weg wiederkommen miteinander. Und nicht, wo das stillschweigt und totschweigt. Es ist auch mein Wunsch, dass man dem nicht aus dem Weg geht. Wie schnell geht, das ist einer meiner grössten Nöte oder Sorgen in der Gemeindearbeit, dass es immer wieder Leute gibt, die sich einfach immer Konflikten zurückziehen und sagen, nein, wenn das so läuft, dann komme ich nicht mehr in das Team. Dann arbeite ich nicht mehr mit. Dann sehen sie mich nicht mehr. Wichtig ist mir, dass wir miteinander Sachen bereden und können uns versöhnen. Das soll das Ziel sein. Das ist das, was Jesus sagt. Nicht, dass wir uns verabschieden. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt und das ist immer schmerzhaft und führt nie zum Ziel, wenn sich jemand einfach verabschiedet, weil ein Konflikt ist. Das ist so etwas Trauriges. Aber wenn wir es miteinander wieder auf einen guten Weg bringen können, dann haben wir so viel gewonnen. Und oft steht man sich nachher auch näher als vorher. Das ist mein Wunsch und meine Vision für uns als Kirche, dass man sich miteinander versöhnen kann. Kleine Geschichte dazu, um es einfach so ein bisschen verdeutlichen, was es auslösen kann. Wir könnten da jetzt noch viel darüber reden, über das Wunder der Vergebung, wenn wir einander Vergebung zusprechen können. Das kommt dann auch in den späteren Gottesdiensten oder Themen zu den Beziehungen. Kommt das noch mehr, geht es noch mehr auch um Vergebung und um Versöhnung. Aber das ist ein Wunder, das dann passieren kann, wenn wir aufeinander zugehen und miteinander reden. Eine kleine Geschichte, die verdeutlicht, was da für eine Kraft dahinter steht. Mit zwei Menschen, das war ein Vater und ein Sohn, die haben miteinander gelebt auf dem Land und haben gebaut und haben sich super verstanden und alles geteilt. Und irgendwann wegen einer Kleinigkeit hat ein Konflikt angefangen und sie sind auseinander. Und der eine Sohn hat auf der anderen Seite vom Fluss sein Haus gebaut und sie haben nichts mehr miteinander geredet. Irgendwann ist ein Arbeiter zum Sohn gekommen und gesagt, oh, ich suche Arbeit, haben Sie Arbeit? Dann hat der Sohn gesagt, ja, da hinten hat es ein Big Stein, mach mit denen eine grosse Mauer am Bach, dass ich das Haus auf der anderen Seite vom Vater nicht mehr sehen muss. Dann ist der Sohn in die Ferien gegangen eine Woche. Und als er zurückgekommen ist, hat er schön blöd geschaut. Statt der Mauer ist wie auf dem Bild eine Brücke gestanden. Und er hat sich gerade anfangen zu ärgern. Da ist ihm auf der Brücke der Vater entgegengelaufen und hat gesagt, so gut hast du die Brücke gebaut. Es tut mir so leid, habe ich so dumm reagiert vor einer Zeit. Ja, so viel verbockt. Danke, hast du dich so bemüht, dass wir uns wieder versöhnen können. Und sie haben sich beide umarmt. In dem Moment haben sie gesehen, wie der Arbeiter weglaufen und gesagt, hey, warte, wir haben noch mehr Arbeit für dich. Und er hat gesagt, nein, ich muss an anderen Orten Brücken bauen gehen. Jesus hat alles gemacht, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Er hat quasi seine Seite von der Brücke runtergelassen. Auch in unseren Konflikten. Manchmal gibt es Konflikte, wo wir nicht auf die andere Partei zugehen können, weil die gar nicht will. Wir können unsere Brückenseite wie runterlassen und sagen, wir wollen gerne wieder zusammenfinden. Ob die andere Person seine Brücke auch runterlässt, das können wir oft nicht sagen. Ich wünsche mir, es gab besonders, vielleicht ist das, wo wir können sagen, das ist die Erwartung, die ich habe, dass es anders ist unter Christen, dass wir beide Parteien bereit sind, unsere Brücke runterzulassen und miteinander ins Gespräch hineinzufinden. Wenn es nicht möglich ist, dann lassen wir unsere Seite runter. Aber das ist auch der grosse Wunsch, den Jesus hat, dass wir uns miteinander versöhnen und eins werden. Jesus selber hat ja gesagt, er wünscht sich, dass wir alle eins sind, wie er und der Vater. Dass sogar die Welt glaubt, dass Jesus gesendet worden ist. Das sind die 5 Schritte. Ich wünsche mir, dass wir da wirklich lernen können. Ich habe jetzt heute besonders viel von diesen Handouts, die ich an mich anlege, ausgedruckt, wo das so als Übersicht auch hinten drauf ist. Nehmt alle eins mit und hängt es bei euch zu Hause ins Badzimmerkästchen, weil es gibt fast jeden, also nicht mit dem Ziel, jeden Tag einen guten Konflikt, das ist noch lässig, aber es gibt gleich fast jeden Tag einen Konflikt, oder? Und einfach das im Hinterkopf zu behalten, den Weg, den Jesus uns führen will. Wir können noch viel mehr in die Tiefe gehen, es gibt noch ganz viele Teilaspekte, wie ist das dann? Aber in sehr vielen Fällen ist das ein super Weg, der super gut funktioniert, weil er uns an Jesus gezeigt hat. Also nehmt es mit, hängt es auf, aufeinander zuzugehen, zum Konflikt stehen, cool werden, abkühlen, mit seinen Emotionen klarkommen, einander zur Rede stellen, unter 4 Augen, nicht bei anderen, und versuchen, einander zurückzugewinnen für die Beziehung, nicht einander zu gewinnen sonst. Wir haben jetzt auch Zeit während der nächsten paar Lieder. Wenn jemand so einen Konflikt auf dem Herzen hat, den er angehen will, oder sonst etwas anderes auf dem Herzen, könnt ihr auch hinterher gehen. Es hat 3 Personen, die bereit sind, um mit euch zu beten. Die Idee ist jetzt nicht, dass ihr hinterher geht und über den anderen erzählt, was er Schlechtes gemacht hat. Aber wenn ihr Kraft braucht für den Schritt, um auf den nächsten zuzugehen, Weisheit vielleicht, um mit euren eigenen Emotionen umzugehen, das wäre eine gute Gelegenheit, zum beten und zu sagen, bett für mich, dass ich Kraft habe. Bett für mich, dass ich Weisheit habe, wie ich es sagen kann. Bett für mich, dass ich den Mut habe, den Schritt zu machen. Oder einfach sonst was auf dem Herzen hast, du darfst das Gebet in Anspruch nehmen. Und ich will auch beten für uns alle zusammen, dass wir einfach können, so wie Jesus uns das lehrt, die Schritte zu gehen. Ich glaube, das Gebot, das wir am meisten missachten, ist, dass wir zum anderen hingehen und unter 4 Augen miteinander reden. Wenn wir uns darüber nachdenken, wie viele Mal machen wir es anders? Ich glaube, Jesus hat das sehr deutlich gesagt. Und trotzdem nehmen wir es so oft nicht ernst. Und ich wünsche mir, dass wir das wirklich immer wieder neu lernen können und bewusst den Weg gehen können. Danke, Jesus, dass du uns ja, klar machst, es gibt Konflikte, aber dass du uns auch so einen guten Weg zeigst, so eine gute Möglichkeit, wie wir damit umgehen können. Und dass du uns gebietest, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden und einander zurückzugewinnen für die Beziehung. Danke, Jesus, dass du auch alles da hast, dass wir überhaupt wieder versöhnt sein mit Gott, die Beziehung, ja, auf uns Menschenseite her kaputt gemacht worden ist. Aber du, Jesus, hast da auch eine Brücke gebaut. Und weil wir dürfen, ja, von dir auch erfahren, wie du vergisst, wie du von uns zukommst, wie du alles machst, damit wir wieder in eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott reinkommen können, dürfen wir auch davon lernen und dürfen wir auch, ja, alles dafür machen, dass wir untereinander, unter uns Menschen, in unseren Familien, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Eltern, Kindern, Verwandten, auch in der Gemeinde, in unseren Teams, wo wir arbeiten, dass wir dürfen gute Beziehungen haben. Beziehungen, die können mit Konflikten umgehen, wo sie nicht totschweigen, aber wissen, ja, wie wir wieder können aufeinander zugehen und zueinander finden. Und wir wollen dich bitten, Vater im Himmel, für den Konflikt, der dir jetzt in den Sinn kommt, gib du uns Kraft für den nächsten Schritt. Mach du uns Mut, um vorwärts zu gehen und um aufeinander zuzugehen und nicht einfach zu warten, bis der andere kommt, was so viel einfacher ist. Danke, Jesus, dass du jedem, der dich glaubst, dass du uns den Heiligen Geist gibst, der durch uns wirkt und uns Kraft gibt, um das zu machen. Manchmal fällt es uns schwer oder wir schaffen es sowieso nicht aus eigener Kraft, aber wir dürfen wissen, du, Jesus, bist mit uns. Amen.